Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, Bundesliga-Podcast mit Rüdiger Rudolf und mir, Bernhard Daniel Mayer, und unserem heutigen Spezialgast Thorsten Groß. Hallo Thorsten.
Hallo.
Thorsten hat mich eingeladen, weil er, also ich kenne Thorsten, ich weiß, er ist profunder Bayern-Fan. Er ist ehemaliger Chefredakteur der Spex.
Ganz genau.
Das darf man immer noch sagen, oder?
Das darf man sagen.
Ja, genau.
Das ist ja so, das ist ja die Wahrheit.
Er ist sowieso Musikjournalist und Fußballkenner und er ist neuerdings auch Radiomacher, ne?
Ja, ich darf ein bisschen ab und zu mal bei Radio 1 was moderieren und so weiter, genau. Ja.
Ich habe dich das erste Mal bei Radio 1 gehört, da warst du der Außenreporter fürs private, mit, also nicht private, aber das Metallica-Konzert in den während der Halligalli-Aufzeichnungen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der Thorsten, der hat ja eine Irrsinns-Radiostimme.
Gott, die wurde aber da auch besonders geprüft. Es gibt ja das Klischee, dass man immer ganz viel Whisky trinken muss und so weiter für bestimmte Aufnahmen. Das habe ich an dem Abend nicht bewusst getan, aber es ging nicht anders. Der Abend ging relativ lang und ich musste morgens um 5:30, glaube ich, in Potsdam sein. Man muss ja zu Radio 1 eben häufig nach Potsdam rausfahren und ich glaube, ich habe 3 Stunden geschlafen oder so. Das war auf jeden Fall, das war der härte Einsatz bis jetzt.
Also ähnliche Situation wie jetzt quasi, ne?
Fast, ja.
Thorsten, du warst gestern unterwegs beim Bayern-Spiel gucken.
Ganz genau, ja. Hinrundenabschluss haben wir gemeinsam geguckt mit mehreren Leuten. Und
das habe ich auch, also erstmal wusste ich, dass du es natürlich eh schauen wirst und deine dezidierte Meinung dazu hast und so als Saisonrückblick mit der Bayern-Brille. Und zweitens war mir auch bewusst, dass du sicher gestern in geselliger Runde das tust. Und das kann ja oft, also gerade so Postalkohol-Inspiration ist ja oft was ganz Schönes. Also damit, das habe ich voll mit einkalkuliert quasi.
Restalkohol ist auf jeden Fall gewährleistet, kann ich versichern. Stand auch im Vertrag, also
ja, genau.
Jetzt haben wir es gemacht.
Das unterschrieben ist alles, ne?
Ja, genau, und wir haben ja auch Gott sei Dank nicht Geruchsradio hier.
Nee.
Nein, nichts. Also der Brennerpass beschäftigt sich im ersten Drittel, naja, vielleicht nur im ersten Viertel, so mit allgemeineren Themen.
Ja.
Die habe ich mir heute so ein bisschen gespart, weil an allgemeineren Themen habe ich jetzt eh nur Breitscheidplatz-Massaker hier stehen. Weiß nicht, da hatten wir jetzt auch im Vorfeld uns schon so ein bisschen drüber geredet, dass ich weiß jetzt keine Lust mehr habe.
Ja. Ja, da kannst du ja auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Das Problem ist ja, also es wurde ja schon so viel gesagt, bevor überhaupt irgendwas gesagt werden konnte. Und überwiegend mir zumindest geht es so, wird einem ja auch schlecht, wenn man das alles so verfolgt, was da im Einzelnen so kommentiert und gesagt wird. Und da sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt versuchen, die Brücke zum Fußball oder zu irgendwas zu finden, sondern ganz traditionell vielleicht die Ermittlungsarbeiten weiterlaufen lassen. Und dann können wir vielleicht nächstes Jahr nochmal wieder drüber sprechen oder so.
Ich muss auch sagen, dass wie ich es erfahren habe, ich war in einer Bar am Montagabend und dann kam die Bedienung und hat gesagt, habt ihr das gelesen vom Weihnachtsmarkt? Und dann haben wir es gelesen, also quasi schnell mal gegoogelt oder beziehungsweise auf Spiegel Online geguckt. Und dann habe ich mich so gefragt, ist es so ein konzertierter Terrorakt wie in Paris und muss ich jetzt eigentlich nach Hause gehen, habe ich mich gefragt.
Ja, aber das ist ja inzwischen, ich habe direkt meine Tochter angerufen, so, ne, die definitiv nicht auf dem Weihnachtsmarkt war, aber aus ähnlichen Gründen, weil man ja inzwischen das tatsächlich schon so drin hat, dass man denkt, oh Gott, womöglich wird das jetzt gleich in der U-Bahn und sonst wo weitergehen und soweit ist man ja dann schon konditioniert, leider, aufgrund dieser Historie, das war ähnlich. Auch bei mir, ja, kann ich nachvollziehen.
Aber dann muss ich sagen, dass in der Kneipe relativ wenig, da hat sich noch nicht mehr der Gesprächspegel ist höher geworden. Die Leute haben wirklich, glaube ich, ähnlich, also natürlich mit keiner Gleichgültigkeit, aber hat mit so einem resignierten Schulterzucken das zur Kenntnis genommen und haben einfach weitergetrunken. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, das war zumindest für den Moment die richtige Reaktion. Ja. Aber das ist nur so ganz, ganz subjektiv. Und dann musste ich mich noch...
Hertha BSC hat gespielt jedenfalls dann auch. Ne? Das war ja auch kurz überlegt worden, ob man jetzt das Fußballspiel absagt oder wie es
genau. Genau. Aber ich meine, letztlich, ich habe mir heute früh, weil ich es mir nochmal wirklich dreckig geben wollte, nochmal die Geschichte von Robert Steinhäuser, dem Erfurt-Amokläufer, auf Wikipedia reingezogen.
Huch!
Na, um mir auch nochmal das ist harte Kost. Also ich will das jetzt nicht, das kann man ja nicht abwägen gegeneinander, aber das wie hart das tatsächlich war, das hatte ich verdrängt. Wirklich. Und aber eigentlich das auch nur, um mir vor Augen zu führen, wie halt einfach jeder Fuzzi irgendwie sich ein LKW, eine Waffe oder sonst irgendwas besorgen kann und es auch wirklich, ich sag's jetzt mal ganz trocken, sich auch, man sich gar nicht die Mühe machen muss, sich so viel zu sorgen, weil es auch echt sinnlos ist.
Nee, man irgendwie auch sagen möchte, früher war auch nicht sicher.
Es gibt vor dieser Form von Irrationalität überhaupt keinen Schutz und es gab ja diese, es gab ja immer schon, also ich möchte das jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Form abmildern, aber das Einzige, was sich geändert hat, ist eben, dass natürlich durch soziale Medien und so weiter das so präsent ist und da ist und dass ein ganz anderes Gefühl sozusagen entsteht, Unsicherheitsgefühl. Aber wenn ich mich erinnere, also in den 70er Jahren, als ich als Kind groß geworden bin, dass hier die RAF gehabt und in anderen europäischen Ländern, andere Organisationen, du hattest den IAR-Terror in Großbritannien und so weiter
die
und so
fort. In Spanien,
da saßen regelmäßig große Erwachsenengruppen immer vor der Tagesschau. Daran, das ist eigentlich meine Kindheit so, dass ständig 10 bis 20 Leute vor der Tagesschau abends sitzen und das war eben der Kanal oder so, ne? Und heute ist es halt derart beschleunigt.
Mhm. Und es wird auch in so ein Narrativ gepresst. Damals war es, glaube ich, hatte ich zumindest den Eindruck, dass es halt mehr gebunden ist an das, was jeweils passiert. Und jetzt titelt die Bild-Zeitung halt irgendwie da ihre berühmte Angstschlagzeile. Und letztlich, weißt du, dann kann man sagen, für Flüchtlinge schuld, den abschieben. Kannst auch alle, weißt du, da sitzt auch dieser Typ da in Oberfranken, der an Silvester, weil es ihm zu laut war, mit der Pistole mal mit dem Luftgewehr mal in die Menge schießt und Mädchen erschießt. Der Verdachtsmoment liegt einfach beim Arschloch an sich und nicht.
Das war ein sehr schönes Zusammenfassen.
Kann man allgemein so sagen. Also was natürlich, was auch noch zu sagen, also diese Dinge, und das treffen natürlich auf diese wahnsinnig große Medienkrise, die man insgesamt hat, die ich ja auch nun absolut nachvollziehen kann. Du hast ja gerade erklärt, was ich so mache und gemacht habe die letzten Jahre. Ne? Dass halt so wirklich die großen Verlage wirklich große, große wirtschaftliche Probleme haben. Und dass es dann immer darum geht, wer hat als erstes die Meldung, wer als erstes. Das ist eine unheilvolle Gemengelage, die sich ergibt aus dieser politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die auf diese Medienkrise trifft und die eben führt zu ja, dazu, dass man häufiger auch mal so journalistische Grundstandards liegen lässt.
Ja, wobei jetzt befinden wir uns in so einer Situation der Metakritik, dass die Presse sich dessen völlig bewusst ist und sich selber auch immer wieder in Artikels und Essays und Kolumnen dazu selbst kritisiert.
Ist aber gleichzeitig genauso, weiterhin macht.
Aber genauso weiter wirtschaftet, im selben Atemzug quasi. Ja. Das ist, finde ich, sehr interessant. Was ich durch solche Unglücke auch immer mitbekomme, sind dann so, dann melden sich dann immer gewisse Leute zu Wort. Zum Beispiel in dem Fall habe ich Sachen von Matthias Matusek wieder gelesen. Und dann gehst du mal so, den konnte ich nur nie leiden, aber du gehst dann halt mal wieder so auf die Facebook-Seiten von denen und denkst dir so, meine Güte, was ist denn mit den Leuten los? Ob das jetzt Klaus Strunz ist hier, der seine eigene Produktion des Frühstücksfernsehens da für seine Meinungsmache missbraucht, die auch sehr, also bis ja auch ein bisschen angekokelt ist von einer gewissen politischen Seite her. Dann Matthias Matusek, der so ein Hardcore-Bibelprediger geworden ist, irgendwie. Dann der Elmar Hörig, der Totalausfall Elmar Hörig. Irgendwie.
Oh nein. Ich komme nicht aus der Region. Ich weiß nicht, bist du sozialisiert
mit
Elmar Hörig? Teilweise, ich kenne mehrere Leute, die jetzt so wirklich offenbar, also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wir haben das jedenfalls nicht gehört, aber ich kenne natürlich den Namen und es gibt ja Leute, die wirklich so sagen, der hat mich geprägt, das war eine ganz wichtige Radiostimme und das ist ja wirklich, deshalb bin ich jetzt dann auch mal auf die Seite gegangen, das ist ja jenseits aller vorstellbaren Kategorien.
Das wirklich, das ist unfassbar.
Der ist zur dunklen Seite der Macht übergetragen.
Ja, der ist zur idiotischen Seite der Macht. Ja.
Der ist einfach ein Trottel, habe ich das Gefühl, oder? Auch einer, aber auch da wieder Medien, persönliche Krise vielleicht in dem Fall, so jemand, der auch sowas oft mal instrumentalisiert und der Angst hat und der sich dann auch so klammert an so eine Art von Facebook-Ruhm, hat man das Gefühl, oder? Hat ja relativ viele Follower, alles Idioten vermutlich. Mhm. Aber das ist ja vollkommen unfassbar. Das ist, wie sich einige Leute entwickelt haben. Mir ging es ein bisschen anders als dir mit Matusek zum Beispiel. Den habe ich durchaus geschätzt vor 20 Jahren als Journalist. Diese Hinwendung zum absolut Hardcore-Christentum ist ja schon länger zu beobachten.
Ja.
Aber die damit einhergehende politische Fragwürdigkeit, ähnlich auch übrigens wie bei Henrik Imbroda, den ich auch mal geschätzt habe,
das
ist schon sehr interessant, wie sich diese Leute, um es höflich auszudrücken, teilweise politisch entwickeln.
Ja, mit Bibelwerfer, es war ja auch nur der Anfang, jetzt ist ja auch so ein Islamhasser auch tatsächlich ein bisschen mutiert, der Matusek. Ich habe ihn als Journalist jetzt auch nicht doof gefunden, ich fand ihn halt einfach nur, mir war eigentlich zu eitel. Ne? Ich muss sagen, mir war so dieser Drei-Knöpfe-auf-Brust-Haar-Typ, der plötzlich in allen Talkshows saß oder so, das fand ich auch, das war auch ein erster Ausläufer dieser Medienkrise, dass man hat auch als bisschen, finde ich, als Journalist mit so einer breiten gesellschaftlichen Verantwortung wie die Spiegel-Leute, man hätte man auch nicht so viel Gesicht und Profil und Meinung zeigen sollen, finde ich. Man denkt eigentlich das Gegenteil, aber eigentlich untergräbt es das Vertrauen in Journalisten, in denen sie sich immer so publik und so greifbar machen aus. Aber egal. Gut, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, als bisschen alternativen Anfang über das zu reden. Man kann es ja auch nicht völlig verschweigen, dass da komische Dinge passiert sind Anfang der Woche. Trotzdem, jetzt zum Fußball. Rüdiger Rudolph bestreitet quasi jede Sendung mit einem kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse unter dem Schlagwort Rüdiger Rudolph breaks it down for you. Spieltag 16.
Brennerpass Liebling Eintracht Frankfurt besiegt die Mainzer Alpinisten 3:0. Das...
Ja, da wird es mal wieder Zeit für.
Ja, ne?
Jetzt Winterpause, jetzt
geht's wieder. Jetzt geht's wieder ab in den Bergen, jetzt wird Höhenluft geschnuppert.
Der Berg ruft.
Der Berg, ja. Mein Schwein pfeift. Das rheinische Derby Leverkusen-Köln endet in einem unentschiedenen Sauerbraten 1:1.
Wieso?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie viel rheinischer Sauerbraten ein.
Okay,
gut. Also, geht das so durch?
Ja, doch, so Adlib-Moment.
Adlib, so frei.
Absolut willkommen.
Assoziationsbingo.
Auch wenn es völlig unsinnig ist.
Gut.
Finde ich gut.
Ich habe noch einen, pass auf. Ja. Schalke lässt in Hamburg die Gelsenkirchen im Dorf. Schwach. Und verliert 2:1. Unser Gast geht. Die Fohlen verlieren gegen die Wölfe und schicken Schubert damit auf die Winterreise.
Sehr gut. Wunderbar. Und außerdem muss ich sagen, da habe ich in den Medien was Schönes dazu gelesen. Das Spiel hieß auch Entlassico.
Oh, auch nicht schlecht. Sehr gut sogar. Genau, 1:2 endete das.
Wir gleich hören werden noch.
Dann Niederlechner ist der Überflieger. Naja. Ja. Beim Spiel Frankfurt gegen Ingolstadt 2:1. Freiburg, natürlich. Hier steht nur FR Freiburg natürlich. Ja. Freiburg, mein Gott. Dortmund verpufft an Augsburg, wieder nur 1:1. Die Lilien erringen erneut den Titel Traumtoropfer.
War nicht Absicht.
Erneut?
Ach, gut.
Erneut?
Nee, sagen, erneut. Das ist das 9. Mal und du dann nochmal so ein kleines Wortspielchen.
Nee, so elaboriert ist es heute leider nicht. Und verlieren 2:0 bei der Hertha. Hoffenheim bleibt invincible. 1:1 gegen Werder. Und im Battle of the Bastards, dem vorläufigen Staffelfinale, dem Weihnachtsläuten und diesjährigen Bundesliga-Showdown der Extraklasse rücken die Bayern die Welt gerade nochmal gerade und schicken RB mit 3:0 nach Hause.
Genau, das ohne Cliffhanger. Keine Zweifel.
Keine Zweifel.
Keine Zweifel.
Kein.
Gut, da fangen wir mit dem Spiel an. Ich habe hier nur so Stichpunkte. Wir können jetzt allgemein mal. Ich fange mal da an. Mit Markus haben wir darüber geredet, was Ancelotti denn eigentlich so genau macht. Ne? Also, wir haben so darüber geredet, warum besteht er so auf dem 4-3-3? Warum spielt Müller außen? Warum macht er die Sachen, die er tut? Warum ist selbst, wenn ja wirklich jeder Schreibbein ist jetzt irgendwie so ein bisschen verletzlicher geworden, die Strukturen durchsichtiger, überhaupt das ganze Gefüge permeabler. Warum beharrt er so drauf? Warum macht er nichts? Warum wirkt er so entspannt? Warum schaut er sich Spiele auch an, so wirklich Gurkenspiele an, ohne dass man das Gefühl hat, er ist jetzt wirklich gerät in Rage oder so. Was macht der Mann? Und dann kam Markus natürlich wieder, dann hat Markus natürlich dieses, ist mittlerweile ist ja schon ein Klischee gebracht, wer weiß, ob der Mann sich nicht innerlich vorbereitet auf die wirklich entscheidenden Spiele. Und dann haben wir das haben wir aber dann beide so weggelacht, weil wir haben gesagt, naja, wär ja schön, aber kann man so eigentlich ja nicht planen. Jetzt habe ich mich aber nach dem Spiel wirklich gefragt, ist Ancelotti vielleicht wirklich mehr Genie, als wir glauben? Ist er wirklich in der Lage, Energien zu sparen und dann im richtigen Moment quasi das Ventil aufzudrehen? Oder ist es wie du wirst gleich daran torsten, der Mann bei Sky gesagt hat, ich glaube Wolf-Christoph Fuß muss es wahrscheinlich gewesen sein, die großen Spieler haben sich halt dann, denen war ausnahmsweise mal nicht langweilig und sie haben sich halt für das Spiel dann mal wieder motiviert.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Also ich kann jetzt auch nicht so tief in die Seele von Carlo Ancelotti blicken, um deine Frage vollumfänglich und für alle Zeiten zu beantworten. Ne? Das ist, sagen wir mal, am Anfang hat man natürlich die ganzen Begleitumstände geschätzt, erstmal, wie ich zumindest. Ne? Wir haben ja gerade gesprochen auch über viel zu selten vorkommende popkulturelle Verknüpfungen von Fußball hier in Deutschland. Das sind eben häufig aus unserer Sicht eher langweilige Protagonisten. Und dann kommt jemand, der den Paten liebt, der gutes Essen, italienisches Essen schätzt und der auch selbst eigentlich fast ja schon so eine Figur ist, wie aus dem Francis Ford Coppola-Film und so, ne? Der hat da wirklich nochmal irgendwie, also im Vergleich zu diesen ganzen Funktionärsleuten, erstmal ein hochinteressanter Typ ist, bei dem man aber auch am Anfang auch nicht so richtig wusste, ist er jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, ist er vielleicht so ein bisschen zu, der dann diesen Spruch, den er, glaube ich, inzwischen selbst bereut, er hat ja gesagt, die Bundesliga gewinnt man mit einer Hand in der Hosentasche, so, das hat er, das, ne, da hat er noch nicht mal, da war in München noch nicht angekommen. Und das ist ihm dann ja im Nachgang ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich glaube einfach, also man muss erstmal sagen, auch wenn das von anderen Leuten, das wird ja jetzt immer so dargestellt, als sei das nie anders gewesen, das stimmt aber ja nicht. Das waren jetzt wirklich mal die 4, 5 besten Jahre eigentlich in der Geschichte dieses Vereins, jedenfalls seit den frühen mittleren 70er Jahren. Und auch beim FC Bayern, wo ja grundsätzlich viel dafür getan wird, dass es immer gut läuft, ist das eine außergewöhnliche Phase gewesen ja, übrigens auch, da muss man auch noch ein bisschen den Holländer mit reinnehmen, der ja dann so vom Hof gejagt wurde, der durchaus da, dadurch, dass er Thomas Müller und so Leute rangeholt hat, also eine lange Entwicklung, die dann Heinkes sozusagen, der hat dann so den Ruhm ernten können, dann kam Guardiola und so weiter, und dass nun auch solche Leute nach 4 Jahren oder so, dass es da mal einen kleinen Hänger gibt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so sehr mit der Person Carlo Ancelotti in Einklang bringen kann. Ich glaube, es kam sehr, sehr viel zusammen, dass jetzt vielleicht ein bisschen Unruhe auch mal drin war in dieser Hinrunde. Ich bin auch froh, dass jetzt wirklich Winterpause ist. Und ich glaube, die tatsächliche Sprache, das Spiel des Carlo Ancelotti, werden wir in der Rückrunde eher kennenlernen. Denn er hatte gar nicht so viel Zeit. Er ist da so ein bisschen auch von einigen Dingen überrumpelt worden, so viel. Also, dass das jetzt alles immer Strategie ist, glaube ich nicht. Die Mannschaft hinterlässt aber schon häufig den Eindruck, insofern hoffe ich das auch ein bisschen mit dir, dass das Pferd immer nur so hoch springt, wie es muss. Das kann man schon denken. Wenn man
Classic Khan. Zitat. Aber ich muss wirklich auch sagen, mich hat das nicht so, mich begeistert, also ich sehe das so, ich habe da zwei Sichtweisen. Das eine ist, ich sehe dieses Spiel und sie begeistern mich nicht, gestern Ausnahme natürlich. Ich langweile mich, ich bin auch ständig abgelenkt irgendwie, ich bin auch gar nicht mehr, das Bayern-Spiel am Samstagnachmittag ist auch nicht mehr so ein Muss, wie es schon mal war. Andererseits, wenn sie mal verlieren oder unentschieden oder so, regt es mich aber auch nicht so auf, weil ich mir denke, oh Gott, wir haben jetzt wirklich alles gewonnen, was man hätte gewinnen können, und es waren so Power-Jahre, also auch es müssen ja auch kräftezehrende Jahre gewesen sein, unter so einem Hochleistungssystem zu spielen wie Pep. Ja. Da warum nicht einfach ein bisschen die Seele und die Beine baumeln lassen, meine Hinrunde. Ich finde es schon okay, also, und jetzt, pass auf, jetzt sind wir kurz vor der Winterpause oder in der Winterpause, und eigentlich, du hast gerade gesagt, es war ein bisschen Unruhe drin, aber was im Vergleich zu früher, was war denn schon Unruhe drin?
Ja.
Nichts eigentlich, ne?
Nein. Und vor allem, du sagst es gerade, Kräfte zehren, das ist ein gutes Stichwort. Also wir haben in den letzten 2 oder 3 Jahren, glaube ich sogar, jeweils zur Winterpause einen mindestens 10-mal so hohen Verletztenstand gehabt, der häufig in der Rückrunde ja im Prinzip dazu geführt hat, dass in den entscheidenden Spielen dann irgendwann die Kraft nicht mehr da war und dann eben dieser entscheidende Schritt nicht mehr gegangen werden konnte, schlicht weil die Leute gefehlt haben und weil die Power nicht mehr da war. Da kann man vielleicht jetzt sagen, da sind wir vielleicht jetzt diesmal ein bisschen besser aufgestellt.
Ja, meine große Theorie ist ja, dass Bayern immer noch wahnsinnig abhängig ist von Robbery, und jetzt mit Costa zumindest auf der einen Seite oder sogar flexibel einsetzbar endlich mal so einen Nachfolger gefunden ist, wenn man schon weiter auf dieses Flügelsystem so setzen will. Und ich finde, dass mit Robben und Ribéry wirklich sehr sorgsam und sinnvoll umgegangen worden ist. Sowohl medial wurden sie geschützt, sie mussten nicht zu viel spielen, sie bekamen ihre Auszeiten, sie bekommen aber auch beide ihre Verträge. Von Robben wurde ja gestern auch noch bekannt, dass er bleibt, hat Rummenigge gesagt. Die Spieler, man verheizt die nicht, man lässt sie aber auch nicht komplett raus aus der Rotation und sagt, wir müssen jetzt sofort den Umbruch, sondern man nimmt jetzt das Beste von den beiden für die Saison mit, damit sie gerade für die entscheidenden Spiele in der Champions League, wo sie halt nun mal oft den Unterschied ausmachen, es gibt ja Statistiken, dass Spiele mit Robben und Ribéry gleichzeitig auf dem Platz zu 99% nicht verloren werden, dass sie da halt dann fit sind. Und ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, das ist wirklich auch Absicht, die beiden nicht mehr zu viel ins Spiel zu kommen zu lassen, aber ihnen trotzdem, also eher aus Schonungsgründen, ihnen aber trotzdem das Gefühl geben, hey, ihr seid immer noch super wichtig und ihr könnt für uns die Champions League gewinnen.
Also mal insbesondere Franck Ribéry ja jemand ist, der eine zarte Seele hat und der auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden will und der, glaube ich, mit Guardiola nicht so richtig gut zurechtgekommen ist und der sich jetzt, glaube ich, menschlich wieder sehr viel wohler aufgehoben fühlt. Das war ja immer, Ribéry war ja immer so der Typ, den, ne, der musste dann häufiger mal sonntags zu Uli Hoeneß zum Kaffee trinken kommen, damit es dem Jungen wieder gut geht, so ungefähr. der fühlt sich jetzt wieder besser und du sagst es ja völlig zu Recht. Ich meine, man hat ja jetzt im Prinzip seit 3 oder 4 Jahren spricht man immer davon, dass man da den Generationenumbruch braucht und dann noch Leute und so. Und da gibt's ja auch gute Leute, aber sie sind eben eigentlich in den ganz entscheidenden Spielen dann doch fast alternativlos, weil sie diese besondere Klasse haben. Und ehrlich gesagt, ich warte seit 3 Jahren darauf, dass es nochmal ein Jahr gibt, wo beide immer fit sind oder oft fit sind und entscheidende Spiele drehen können. Und jetzt, das ist übrigens was mir besonders viel Spaß macht dieses Jahr, scheint es vielleicht nochmal so weit zu sein. Ribéry war zwar jetzt auch nochmal eine Weile verletzt, aber er hat zum Beispiel einen sensationellen Saisonstart gehabt. Er hat gleich in den ersten paar Spielen war so, da ist er wieder.
Und was der jetzt auch als Einwechselspieler reißt, ne? Das ist, da kommt einen ganz anderen Schwung rein, als wenn er so bei Pep missmutig irgendwie nochmal kam, die letzten 20 Minuten. Und ich finde Robben auch gestern wieder, es wird, also diesen blöden Fußballer, Weltfußballer-Dings, Robben ist einer der besten Fußballer der Welt. Sowas mit Abstand. Robben kann jedem Spiel sowas von seine Aktivität aufdrücken. Ich finde es so unglaublich, wie jedes Spiel besser wird, wenn der Mann dabei ist und will und fit ist.
Und er kann alles komplett drehen. Das ist wirklich der,
das ist unglaublich. Man
immer sagt, das kann die Leute, die einen Unterschied machen. Und das Allerschönste ist ja immer wieder, dass er ist ja tatsächlich relativ vorhersehbar in seiner Spielweise. Jeder weiß ganz genau, was als nächstes passieren wird, aber sie können es trotzdem nicht verhindern, weil sie einfach nicht schnell genug sind. Sie wissen genau, was er macht. Er zieht immer noch dann nach innen und dann kommt der Schuss und jeder weiß es, aber...
Ja, die Schüsse sind, aber man muss, genau, aber das ist ja auch so ein bisschen so viel getretenes Pferd, aber auch die Schüsse sind wirklich auch fantastisch. Die hält man halt auch nicht zum
Teil. Er ist ein grandioser Fußballer und ist ja auch, also das wird ja immer gesagt, ne? Es gibt ja vor allem, glaube ich, kaum jemand, der sich jetzt in dem Alter mit einer vergleichbaren Professionalität so wirklich 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche dermaßen immer nur darauf fokussiert, einmal die Woche oder zweimal die Woche da diese 90 Minuten auf dem Platz zu stehen mit immer die richtige Jacke und dann wird's kalt und dann das und der ist ja der Wahnsinn. Das, Thomas Müller hat das mal erzählt, so, ne, was der, wie der sich so 24 Stunden, 23 Stunden aushält.
Du meinst,
wie
er sich so in der Woche schont und.
Ja, weil das natürlich, er weiß halt, er ist anfällig, ist er ja verletzungsanfällig, er weiß, er wird älter. Und das ist wirklich jemand, der jeden Tag von morgens bis abends nur daran denkt, was muss ich jetzt machen, welcher Kaffee darf jetzt nicht und welcher doch und wann, wie, wo muss ins Bett gegangen werden, damit ich da Samstag spielen kann. Der Typ ist unfassbar.
Man sieht es ja auch in seinen langen Unterhosen, finde ich. Das ist ja auch
das sind natürlich nichts
dafür.
Tragt ihr lange Unterhosen?
Ich trage, mich hat Arjen Robben zu langen Unterhosen inspiriert vor ein paar Jahren und seitdem trage ich sie auch. Und das muss man, ich habe ein besseres Lebensgefühl.
Jetzt. Ab welcher
Wer in Berlin wohnt und in gewissen Wochen des Jahres keine lange Unterhose trägt, der hat dann auch häufiger mal Probleme.
Handelt grob fahrlässig. Ja, das finde ich auch.
Ja. Aber ich wollte eh schon immer, ich habe das Kind schon gerne die Strumpfhosen meiner Mama getragen. Ups. Nein. Was habe ich?
Mein Vater hat damit früher Fische gefangen.
Mit Strumpfhosen?
Ja, das hatte mein Vater eigentlich.
Da könnte sich ja echt ein sehr schlüpfriger Witz dahinter verbergen.
Ne? Ja, aber es stimmt vielleicht sogar.
Pass bloß auf. Ja, das kam natürlich mit Nylon Strumpfhosen, macht so eine Reuse daraus und damit hat er früher Forellen gefangen.
Ja, ja, würde wahrscheinlich.
Also letztes Jahr erst noch. Nee, hat er Quatsch.
Weißt du eigentlich, wie man Forelle auf Bayerisch spricht, man aus der Forein? Das kennst du vielleicht
aus deinem. Ja, das hast du mir mal erzählt, ehrlich gesagt.
Aber Oberpfälzisch, was ja quasi auch ein Teil Bayerns ist, das ist eine interessante Aussprache, ist Foröllen. Foröllen. Gut. Gut. Kimmich war nicht dabei von Anfang an, aber man muss sagen, dass Ancelotti ist eh nicht so, der ist nicht in dem Maße Kimmich-Fan wie Guardiola noch. Aber ist auch schwierig im Mittelfeld, weil Ancelotti sieht ja eigentlich auch Martinez im Mittelfeld. Der mag ja auch diese Doppel-Sechs ganz gern, auf die ich auch so unglaublich stand. Und da Heinke ist die Doppel-Sechs unter Basti und Xavi, das war... Oh. Und ich habe auch nur zwei, ich habe jede Menge Bayern-Trikots, ungefähr 15, aber nur 3 davon sind mit Namen. Mhm. Nee, 4. 1 Pizarro, Scholl, Martinez und Alonso.
Da können wir gleich mal anknüpfen.
Alonso war eher Zufall, aber trotzdem, ich stehe dazu.
Der ist ein super Typ, aber du, es ist ja die ewige Diskussion, die wurde auch gestern schon geführt wieder in unserer Runde. Für die Liga reicht's noch, aber international ist er zu langsam und so weiter. Sicherlich hat er die Geschwindigkeit nicht mehr und da hat man sich auch ab und zu mal drüber geärgert. Aber gestern siehst du halt, dann kommt so ein Genie-Moment, ne? Der hat halt die Spielübersicht und insofern, also er ist schon auch manchmal ein Risikofaktor. Und ich gebe dir recht, ich glaube, also tatsächlich Ancelotti setzt so sehr auf gestandene Spielertypen und gibt denen das Vertrauen. Andererseits, Und Kimmich irgendwie auch mal so gar nicht aufstellen zu können, ist natürlich auch ein Luxus, den man sich erlauben muss. Der kommt dann schon auch wieder. Andererseits ist natürlich Alonso schon jemand, der wirklich so ein bisschen, also da muss man schon, manchmal wird einem schon auch Angst und Bange. Also wir haben ja jetzt auch häufig das, also das Problem fand ich auch so ein bisschen, vor allem jetzt in den letzten Wochen waren eigentlich, wenn es überhaupt ein Problem gab, also man kann eigentlich als Tabellenführer und Herbstmeister nicht unbedingt vom Problem sprechen. Das klingt dann immer gleich so.
Weihnachtsmeister.
Aber Weihnachtsmeister, genau, haben wir heute gelernt.
Ja.
Aber es war ja doch so, dass in den letzten Jahren eigentlich die Defensive absolut stand. Und da haben wir jetzt plötzlich so ein bisschen Probleme mal gehabt. Und das liegt natürlich auch teilweise daran, es liegt auch daran, dass Boateng plötzlich so eine Formkrise hat. Ob liegt es jetzt an Kalle Rummenigge, ne? Dass er immer nur da in den Social Networks rumschwebt. Aber es liegt schon auch daran, dass das Alonso natürlich diese Momente hat, aber ein Garant auf der Position ist er nun leider wirklich nicht mehr, oder?
Da darfst du nicht klopfen, weil es vibriert in das Ding, in das Mikro rein. Tut mir leid. Ich finde ihn, ich sehe ihn halt wahnsinnig gerne. Also ja. So aus rein egoistischen Gründen.
Ja, uns gefällt ja auch, dass er Joy Division hat und all diese Dinge tut.
Das ist aber auch so gut aussieht, finde ich. Ja, ich sehe ihn einfach gerne.
Wobei ich gehört habe, dass Love Will Tear Us Apart der Song ist, auf den sich die meisten, also das ist der größte gemeinsame Nenner, auf den können sich die meisten Menschen der Welt einigen, dass das der beste Song ist.
Wirklich?
Trotzdem glaube ich, dass wahrscheinlich 80% aller Bundesligaspieler den noch nicht mehr kennen.
Das ist auch vollkommen richtig.
Wir reden ja hier über einen Bereich, wo das wirklich schon was Besonderes ist. Wenn
jemand Julian Weigel hat auch neulich erzählt, dass er sich mit 8 Mile vorbereitet auf, und zwar jedes Mal auf
Bundesliga-Spiele. Ja, ich meine, die hören halt alle so eher plumperen Hip-Hop und R&B. Ich frage mich, was die ganzen so jetzt wo R&B und Hip-Hop so unglaublich jazzig und anspruchsvoll auch geworden ist, was dann die Fußballer dann so, worauf sie dann ausweichen. Ja. Bei Kendrick Lamar hören die sich, glaube ich, nicht mehr an den
Mannschaft. Nee.
Die das spielen heute irgendwie so verquarzt.
Die sind wahrscheinlich teilweise jetzt auch schon mit Kanye überfordert. So, das ist ja schon der eine.
Obwohl ich in letzter Zeit mit Kanye auch ein bisschen überfordert bin.
Ja, gut, fair enough.
Ja. Ja. Okay. Aber ich habe das Buch seiner Mutter gelesen, das ist wirklich toll, das ist eine Empfehlung. Raising Kanye. Ja, seine Mutter hat ein Buch geschrieben.
Das gibt es.
Das wusste ich nicht. Ja. Sie hat ein Buch geschrieben, wie sie Kanye großgezogen hat. Alleinerziehend. Sie ist ja Uni-Professorin gewesen in Chicago. Und wie sie, was der Kanye für ein Kleiner war.
Das muss ich mal machen.
Das überhaupt gibt.
Ja. Empfehlung.
Gut, da müssen wir kurz trotzdem mal über. Ach so, die haben den Julian Green jetzt zum VfB abgegeben. Ich frage mich nur immer, niemand von uns wird jetzt dezidierter Julian Green-Fan sein und dem hinterher trauen. Aber was ist eigentlich mit Bayerns Stürmern? Das gibt immer nur noch einen. Irgendwie, wo ist denn noch? Also müsste man jetzt spätestens nach der EM begriffen haben, dass Müller kein so Go-To-Stürmer ist, wenn man mal einen bräuchte. Was ist denn, wenn Lewandowski mal verletzt ist?
Ja, da haben wir gerade ein bisschen Probleme, aber Julian Green ist natürlich jemand, den man jetzt über Jahre, also der hat ja alle die üblichen Nachwuchsspieler-Stadien durchlaufen und dann nochmal ausgeliehen und dann nochmal hin und man hat ihm ja, er ist sicherlich ein Talent, aber es ist eben bis jetzt noch nicht so richtig explodiert, abgesehen vielleicht von der Zeit, wo er unter Jürgen Klinsmann da ein paar gute Spiele in der Nationalmannschaft gemacht hat, aber ansonsten, ich glaube nicht, dass da nochmal so wesentlich viel passiert. Ich meine, es ist ja auch es wird dann immer so gesagt, zum Beispiel Sebastian Rode, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, ne? Da wird dann immer häufig gesagt von Leuten, die dem FC Bayern jetzt nicht ganz so nahe stehen wie wir, wird dann gesagt, ja, das ist ja der Schweiz bei euch, Versage, lasst den ja nicht spielen, das kauft ihr ja nur, um die Konkurrenz zu schwächen und so weiter und so fort. Ist ein super Typ, denke ich dann auch manchmal, ja, dann lassen halt zum BVB gehen, kann er spielen, würde ich gerne. Ja, wo ist er beim BVB? Auf der Bank. Also meistens stimmt's eben auch. Meistens
ja, bei dem Rode hatte ich mehr zugetraut. Und ja, das war auch echt
einer
meiner großen Hoffnung.
Ich hatte
in dem schon einen Schweinsteiger-Ersatz gesehen.
Ja, habe ich auch. Aber du siehst eben dann, dass diese Mechanismen, warum die Leute nicht zum Zug kommen, auf die längere Strecke beim FC Bayern dann eben doch meistens eine Berechtigung haben, die in Dingen liegt, wir kriegen ja nicht alles mit, wo man dann eben oft merkt, wenn die Leute woanders hingehen, na gut, das hat halt dann vielleicht da wirklich einfach nicht gereicht an der Stelle. Auf der anderen Seite sieht man, dass ein Kimmich ja von selbst rankommt und Green hatte diese Chance jetzt, wie viele Jahre?
Ach, mir geht's gar nicht um Green, mir geht's eher darum tatsächlich, was jetzt gibt's gar keinen Stürmer
mehr. Ja, aber es ist ja auch schwierig, wen willst du nehmen, ne?
Sandro Wagner.
Ja, aber der hat halt, Sandro Wagner ist einfach, glaube ich, ist glaube ich, in einem Alter, wo er einfach lässig genug ist, um zu sagen, scheiß auf euer Geld, ich will spielen. Setz mich doch jetzt nicht hier 9 Monate auf die Ersatzbank, weil da sitzt er, wenn Lewandowski spielt.
Ja, das stimmt.
Und es, wie gesagt, keinen besseren Transfer hätte es auf dieser Welt, in dieser Liga, in dieser Saison geben können, als Sandro Wagner zu Hoffenheim. Also das war
ja, aber das Ding ist halt so ein Backup Pizarro war da ideal.
Wahnsinn.
Aber du findest halt nicht immer irgendwie einen 35-Jährigen, der, wenn du ihn reinholst, dann trotzdem immer noch
Gomez, genau. Gomez,
und ansonsten Gomez in der Winterpause. Das ist halt so, das ja.
Zum Spiel nochmal. Forsberg, der eigentlich spektakulärste Leipzig-Spieler, selten dämliches Foul gemacht.
Ja, ganz klares Ding auch, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden eigentlich. Also das,
das war eigentlich aber schon so, glaube ich, das war schon ein Zeichen, dass, ich meine, die haben ja wirklich gut angefangen, RB, und die, ich war so neben der Hotelbar hier ums Eck mit meinem Sohn gesessen und da hat der so ein Sachse neben mir schon wirklich sehr große Töne gespuckt und so.
Auf Sächsisch?
Natürlich auf Sächsisch, und hat immer von uns, also uns Bayern-Fans, ihr Senioren, wegen Bayern zum Beispiel, okay, dass sie doch so eine junge Mannschaft haben.
Und, was hast du mit deinem 6-jährigen Sohn da?
Und letztlich wird der wird immer leiser, und das ging so einher mit dann so Sachen wie dem Foul auch von Forsberg. Der ist wirklich, die haben relativ schnell, weil das ist auch eine clevere Mannschaft, erkannt, okay, wenn die wollen, dann ist da noch ein Differenzchen zwischen uns. So ganz auf Augenhöhe sind wir nicht. Es kann natürlich auch ganz anders laufen, so ein Spiel, wenn die ein frühes Tor machen. Da gab es ja diese eindeutige Chance. Mhm. Timo Werner ist ja auch dem Alaba ein paar Mal abgedüst. Aber so im Großen und Ganzen muss man schon sagen, schon, wie sagt man, Muskel spielen lassen, oder?
Ich habe da nicht mit gerechnet, so konnte man ja auch nicht. Also doch ein bisschen bei einer Angst gehabt. Jedenfalls dachte ich schon, dass das dass das ein richtiger Schlagabtausch wird und dass man da vielleicht, wenn es gut läuft, mit so einem 1-0, 2-1 oder sowas rausgeht und eventuell sogar unentschieden spielen oder verliert. Also dass man da jetzt irgendwie 3-0 so schnell in Führung liegt, habe ich niemals mit gerechnet. Die ersten 10 Minuten, du sagst es, haben ja auch angedeutet, dass es durchaus hätte anders kommen können. Aber ich glaube schon, ein bisschen war es dann auch gestern so, jetzt wollte die Mannschaft das auch zeigen. Und das war jetzt auch psychologisch wirklich wichtig. Und ich glaube, das war dann schon, da gab es dann wahrscheinlich auch vorher mal die entsprechende Ansage, so, das war jetzt psychologisch, brauchen wir das jetzt, damit wir wirklich in Ruhe arbeiten können, dass man da jetzt nicht noch verliert. Aber ich muss andererseits auch sagen, also Leipzig hat sich auch teilweise wirklich ein bisschen tölpelhaft und längst nicht so clever angestellt, wie sie es überwiegend in die Hinrunde über gemacht haben. Ne?
Und der Wert verkauft also, ein bisschen, ne?
Ja, also der Torwart war jetzt, ne, so, da waren auch zwei, drei Dinger, wo du sagst,
ja, das Foul, das zum Elfer geführt hat, war wirklich
überflüssiges,
voll dämlich. Ja. Aber da sieht man aber auch, aber ich glaube, in so einer Schocksituation, da geht es ja nur um wenige, um Bruchteile von Sekunden, ich glaube, da sieht man auch wieder, wie gut eigentlich Manuel Neuer ist, ne? Wie unglaublich präzise der auf sowas reagiert und wie schnell und wie der solche Situation, der wäre an der Stelle schon am Mittelkreis gewesen.
Irgendwie. Absolut. Also das ist wirklich sowieso immer wieder beachtlich, ne? Dass dann so auf dem Punkt da zu sein. Und
ja, weil viele spotten ja so, was läuft denn jetzt so raus? Und das wird er noch bereuen, heißt doch dann oft und so.
Hat er ja aber fast noch nie bereut.
Ja, also, ich kann mich an keine Situation so wirklich erinnern.
Also an keine richtig, also er hat, so, es gab so zwei drei Sachen, da sah er nicht so richtig glücklich aus, aber nicht in wirklich extrem entscheidenden Spielen. Jedenfalls fällt mir wirklich keins
ein. Nur so die eine oder andere Klappe.
Und wenn du Risiko gehst, das eben auch, dann kommt sowas halt auch mal. Aber er macht es ja auch.
Eben,
und er passt es ja auch immer dem.
Und vor allem, wenn es in 20 Fällen gut ist, dann kann es auch in einem schief gehen. Also.
Das gehört dazu, wenn du Risiko spielst. Ich glaube, vielleicht war es gestern auch ein bisschen so, ne? Die Jungs haben jetzt da, die Leipziger haben jetzt halt wirklich eine Hinrunde gespielt, mit der sie selbst ja auch nicht rechnen konnten. Und dann fährst du dann irgendwie kurz vor Weihnachten nach München und dann kommst du vielleicht auch mal als 23-Jähriger da auf den Platz und denkst plötzlich, krass, wir sind jetzt echt so. Zweiter, wir können jetzt Herbstmeister werden.
Im Olympiastadion.
In München. Und das Stadion ist voll. In der Allianz Arena. Aber ich würde auch am liebsten weiter in Olympiastadion sagen. Ich bin ja generell, also in dem Fall ist es nicht das gleiche Stadion, aber ich bin ja generell jemand, der sehr hartnäckig immer die alten Stadionnamen nimmt. So, das sage ich. Ah, ja. In fast jeder Stadt, ich sag auch.
Volksparkstadion.
Ja, und Müngersdorfer Stadion. Obwohl, das ist, glaube ich, auch ein anderes inzwischen. Das ist gar nicht mehr das gleiche.
Müngersdorfer gibt es auch einen Neubau, glaube ich. Ne? Ist nicht gesprengt worden sogar?
Ja, vielleicht ist es sogar. Aber ich mag diese alten. Das ist
absichtlich
eine Nostalgie, die ich mir gerne gönne. Sprechen wir noch über den HSV heute an?
Sprechen wir auf jeden Fall. Okay. Ja. Haben wir letztes Mal auch vergessen.
Ich wollte sagen, ich habe nur ein Zitat noch. Ich habe gestern diese Inside RB Leipzig Dokumentation gesehen.
Du musst ja dein Sky-Ticket irgendwie nützen, ne?
Ja, und vor allem das Geile ist, jetzt funktioniert es. Jetzt, wo ich ein Android-Handy habe, kann ich endlich mein Sky-Ticket auf den Fernseher übertragen. Habe ich schon erzählt. Ich möchte nur einen Leipziger Spieler zitieren, der gesagt hat als erstes, wir sind ein großer Haufen netter Idioten.
Ah.
Was zu beweisen war. Ja. Gut.
Wir müssen kurz noch darüber, also ich muss mich einmal noch zu Protokoll bringen, dass Bayern-Ecken sind immer noch scheiße, nach drei Trainern jetzt und was weiß ich wie viele Jahren, und ich finde es auch echt eine Unart, wie da teilweise an hohe Bälle mit dem Kopf hingegangen wird, wo klar ist, die gehen nicht ins Tor, dann, wenn ich mit dem Kopf hingehe, muss ich versuchen, einen Mitspieler zu erreichen und nicht einfach in die Luft zu köpfen. Also das Verhalten bei Ecken und Kopfbällen, finde ich, das ist teilweise, das ist Das läuft mir überhaupt nicht
an. Das zieht sich aber jetzt auch schon seit längerer Zeit über verschiedene Trainer. Also dass diese Standardsituationen, die sind leider, und im Moment ist es noch ein bisschen uneleganter, als es teilweise gelöst
wurde. So eine Ribéry-Ecke, die fliegt, die ist auch viel zu hoch.
Man kann eigentlich immer aufs Klo gehen, man weiß, es wird eh nichts passieren. Das ist wirklich,
irgendwo muss man die Zügel halt schleifen lassen.
Ja.
Aber wer auch die Zügel hat schleifen lassen, ich habe es gerade bei dir gesehen, wir müssen unbedingt kurz drüber reden, bevor du runterscrollst. Also wenn man die Haare blondiert, lieber Kumpels, dann halt nochmal zwei Töne heller oder so, also, aber jedenfalls nicht so. Das ist schon sehr schlimm, fand ich. Das ist jetzt irgendwie sehr misslungen.
Ja, so ist meine Tönungsfarbe aus. Also ich habe mir halt auch öfter die Haare blond gefärbt in meiner Studentenzeit und so ist es dann auch immer geworden, wenn ich das selbst gemacht habe.
Mhm. Basti hatte auch mal so ein bisschen den Ton vor ein paar Jahren, ne? Vielleicht ist das so Basti Schweinsteiger, vielleicht hat er sich daran orientiert. Das sah aber auch schon damals scheiße aus und ist jetzt.
Allerdings muss ich sagen, als dann meine Freundin, die gut mit einem Friseur befreundet war, die kam dann mal und hat gesagt, sag mal, du mit deinem Haare blondieren, ich zeig dir mal, wie man das richtig macht. Und hat mir so die Blondierung vom Friseur draufgehauen. Und ich muss sagen, ich hatte Brandblasen auf dem Kopf. Ich habe mir seitdem auch nie wieder die Haare blondiert. Und also das war wirklich...
Wasserstoff.
Vielleicht hat er einfach Angst gehabt. Da hat Kathi gesagt...
Nein, er hat es ja professionell machen lassen.
Ja.
Er hat eine Wette verloren, ne?
Ja, beim Oktoberfest irgendwie
Büchsen werfen.
Ja,
dann ist aber Kathi mag es auch, wenn es.
Aber nicht dann, gut ist es wahrscheinlich, eine Tönung und mit einer Tönung kannst du natürlich keine idealen Ergebnisse
erzielen. Eine Tönung ist es nicht, es ist ein sanftes Wasserstoffperoxid. Konzentrat.
Gut, haben wir das auch? Kopfball gemacht und dann hatte der Ball eine Brandblase.
So, jetzt reicht's. Wir wollen hoffen, dass es in der Rückrunde jedenfalls wieder Geschichte ist.
Hertha habe ich als nächstes aufgeschrieben. Jetzt nur kurze Stichpunkte noch, weil wir haben schon der Zeit vorangeschritten. Plattenhardt hat, glaube ich, sein 6. direktes Freistoßtor geschossen und was die letzten Jahre Junuzovic Bremen, also und Kananulu waren, ist jetzt Marvin Plattenhardt. Wer hätte das gedacht, ne? Ist unser neuer, bester Freistoßschütze. Vielleicht demnächst dicht gefolgt von Lewandowski, wer weiß, der hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Aber das ist mir immer eine Erwähnung wert, weil ich finde, die Kunst des platzierten Freistoßes ist eine fast vergessene und es ist immer wieder erstaunlich, dass es, wenn es dann doch wieder Leute gibt, die du immer hinstellst, weil die immer treffen, und bei Kananulo geht es eben nicht mehr so und Junuzovic glaube ich auch nicht, weil sonst hätte Bremen einfach mehr Tore geschossen. Und jetzt Marvin Plattenhardt, damit hätte ich nicht gerechnet. So, aber jetzt können wir über den HSV reden und zwar erstmal, der Spieltag für den HSV fing mit einer Meldung an, ein erneutes Minus von 11 Millionen. Völlig unspannend. Was ist das für eine Zahl? Also, klar, du kannst immer sagen, ja gut, man, die Zahlen für Spieler, 30 Millionen, was ist da 11 Millionen? Aber andererseits, ich meine, wenn du ständig argumentierst, der Verein darf auf keinen Fall in die zweite Liga absteigen, weil er sonst Minus wirtschaftet.
Ja.
What? Und dann ist natürlich so, dass
Heribert... Weil die Zinsen im Moment natürlich auch relativ niedrig sind.
Das wird sein. Das wird es dann doch liegen am Ende wahrscheinlich.
Ja.
mein Lieblingssportvorstand oder mein Lieblingspräsident Heribert Buchhagen ist ja jetzt da, den ich wirklich sehr schätze.
Ja.
Und der hat ja, glaube ich, er hat, glaube ich, Beiersdorf nochmal ein Angebot gemacht, dass er als Sportvorstand gerne bleiben
könnte. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt, weil es mir dann doch zu viel... Also es ging ja jetzt die letzten zwei, drei Tage
Und Beiersdorf hat aber... es wurde kolportiert, er war gerührt, aber er hätte abgelehnt.
Ja. Man fragt sich also ich habe mich das jedenfalls gefragt, weil du hast ja vollkommen recht, Bruchhagen ist ein hochseriöser, auch in der Liga sehr geschätzter Typ. Ebenso, warum überhaupt er und Markus Gisdol... Ich hätte gar nicht unbedingt gedacht, dass solche Leute noch zum HSV gehen. Ich dachte, das ist jetzt so verbrannt, dass da wirklich einfach niemand mehr hingeht, solange das so bleibt, weil wenn es dann weiter nicht läuft, dann ist die Karriere halt auch mal am Arsch. So, ne?
Ja.
Oder es ist jetzt vielleicht schon wieder andersrum, dass jeder weiß, na gut, an dir kann es nicht gelegen haben, weil es ist im Moment ganz egal, wer da gerade arbeitet. Aber das ist schon wirklich auch ein Risiko, was so ein Bruchhagen dann auf sich nimmt. Da, das ist dieser tolle Traditionsverein, theoretisch hast du da, aber das ist so verbrannt und es ist so vermurkst. Man kommt irgendwie aus der Nummer nicht mehr raus. Es ist fast egal, wer da gerade steht.
Dieser Gernand, der da aufhörte neulich, also das ist quasi der seinen Job aufgab als, was war der Sport?
Ich weiß schon, die Vorstandsvorsitzende.
Gemeint hat, das ist ein Witz hier alles, läuft alles schief, also nur einziges Gemauschel, aber übrigens, im Vorstand bleibe ich schon noch. Und dieses perfide Verhältnis zum Investor Kühne, was der eine dann hat und der andere nicht hat. Und der eine sagt, wir haben immer gute Gespräche. Und der andere sagt, ich weiß überhaupt nicht, was mit dem ist.
Ja.
Und die Trainer reden gar nicht mit dem. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, na, da müsste man so Besen reinkriegt man das nicht ohne weiteres. Ich finde aber trotzdem, dass jemand wie Gisdol sich da erstaunlich wenig bisher hat aus der Spur bringen lassen, auch nicht von den Niederlagen. Ich finde, er kriegt Hamburg schon auf ein relativ verträgliches Niveau, mit dem sie auch die Klasse halten können. Nur dann, habe ich zu Rüdiger neulich schon gesagt, dann, wenn es dann passiert, erwarten sie in der nächsten Jahr sofort wieder mindestens Europa League vom selben, vom selben Trainer. Ne?
Jetzt schon teilweise.
Vom selben Trainer, der armen Sau, den sie nach 4 Spielen dann rausschmeißen irgendwie. Der kann noch so einen guten Job geliefert haben. Und ehrlich gesagt, ich mag Gisdol und ich finde auch, dass er so diese dass er sich Spielertypen findet, mit denen er spielen kann und die anderen lässt er außen vor. Das hat er auch bei Hoffenheim gemacht. Das funktioniert auch. Aber andererseits, der bessere Trainer, also vom Ergebnis her, als Bruno Labbadia ist jetzt auch nicht.
Nein, ich weiß auch nicht, ob der HSV sich in dieser Dauerkonstellation immer so knapp Relegationsspiele, 15., 14. irgendwas werden und dann wieder so und zwischendurch wird ja in Hamburg tatsächlich nach jedem Sieg gleich dann wieder der erste laut der von der Champions League. Ich weiß nicht, ob aus dieser Dauerkrise heraus dann eine wirkliche nachhaltige Sanierung gelingen kann. Also ehrlich gesagt, die sollen jetzt dann auch mal absteigen irgendwann. Also jetzt gerade passiert ja ein bisschen was die letzten paar Wochen, aber ich kann es eigentlich nicht mehr ertragen.
Ich finde, man müsste die Krise einfach mehr verinnerlichen. Man müsste die Krise von einem Teil zu sich, vom Vereinsbewusstsein machen. Das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber was ich eigentlich damit meine, ist, sich einfach damit abzufinden, dass man schwierige Zeiten durchlebt, die nicht in der nächsten Saison vorbei sind.
Ja, aber das tun sie eben nicht. Sie nehmen die Rolle ja nicht an. Und ja. Das ist ja kontinuierlich, setzt sich das fort. Das ist im Prinzip das, was ich gerade meinte. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Form von Einsicht sich in Hamburg etablieren wird, solange sie immer noch da so gerade mit der Uhr rumkratzen. Ach, irgendwann.
Diese Uhr.
Also ich weiß nicht, ob es gibt ja so in
Hamburg. Die Uhr soll jetzt an den BER verliehen werden. Zeit bis zur Eröffnung.
Ganz viele meiner Hamburger Freunde, also das muss man wirklich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich kenne wirklich Leute, die seit 20 Jahren Dauerkarteninhaber sind und so weiter, die jetzt wirklich nicht mehr ins Stadion gehen, darüber nachdenken, die Dauerkarte abzugeben und so weiter, die sich wirklich so abgewendet haben vom eigenen Club. Das ist jetzt was, das sollte, also das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, aber das ist wirklich so der nachhaltige Frustration. Und ich habe das Gefühl, da fehlt dem Verein doch noch ein bisschen die Sensibilität, die eigene Rolle wirklich, wirklich anzunehmen und da auch konstruktiv mit umzugehen.
Ja, aber dieses Selbstverständnis ist natürlich auch was von diesem, da sind auch so ein bisschen die Medien sind auch ein bisschen schuld, weil sie auch immer mit diesen Dino-Rettungs und dann ab März wird irgendwie jedem Spieltag irgendwie drei Minuten im Schnitt die Uhr eingeblendet pro Spiel oder so. Es wird einfach mal damit abfinden, dass Dino hin oder Dino her ist ja dann Verein wie jeder andere. Wenn der Misswirtschaft betreibt und schlecht spielt oder sonst irgendwas nicht, dann steigt er halt ab.
So ist es. Und ich meine, das ist in einer Hinsicht kein Verein wie jeder andere, denn sie haben ja ein überdurchschnittliches Budget.
Also sie haben eigentlich auch
sie haben richtig viel Geld ausgegeben. Über 30 Millionen, glaube ich, diesen Sommer allein. Das ist Stadion.
Ja, sie haben eigentlich auch einen guten Kader, aber das ist der Witz. Bei Hamburg entwickelt sich ja niemand weiter. Was ist denn mit Nikolai Müller und den ganzen Leuten, die da hinkommen irgendwie und wo du denkst, Mensch, die hätten aber auch bei Schalke spielen können, da eine gute Rolle und dann kriegt sie der HSV und da stagnieren sie dann auch noch. Ja. Dann kriegen sie die guten und die teuren Spieler und passiert aber nichts mit denen, entwickeln sich nicht weiter, ist schon irgendwie traurig. Schalke, gegen Schalke haben sie gespielt, ne? Und genau. Super, Schalke ist jetzt spielt, seit Heidel da ist, spielt Schalke genauso wie Mainz irgendwie. Das ist genauso mit derselben Erfolgsquote irgendwie. Eigentlich ganz gut, aber hat irgendwie nicht konstant.
Ja.
Und ziemlich schade, ich mag Schalke gern und ich dachte auch, dass Weinzierl jemand ist, der da so ein bisschen Struktur reinbringen kann, aber dieses Schalke-Wundertüten-Dings, das ist wohl auch nicht zu kontrollieren so richtig.
Ich finde grundsätzlich interessant, dass, glaube ich, es gibt ja schon so eine Art Kern-DNA bei Fußballvereinen, die sich vollkommen unabhängig von den jeweils handelnden Personen fortsetzt und ja, so ist das, ne? Also diese ganzen Klischees, die man, und da stimmt's halt. Und wenn du mal also früher war es ja zum Beispiel überhaupt nicht üblich, dass man Trainer entließ. Der Trainer war da, bis er halt dann vom Stuhl fiel oder sonst irgendwas. Oder nach 15 Jahren gab es mal einen neuen. Ich habe das mal irgendwann mir angeguckt. Der FC Schalke ist da wirklich der große Innovator gewesen und absoluter Trendsetter. Wenn du dir anguckst, wer da seit, sagen wir mal, dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon früher alles als Trainer gearbeitet hat. Also das sind, glaube ich, müsste ich nochmal gucken, aber es sind wirklich 60, 70, das sind richtig viele Leute und auch früher immer schon 2-Jahrestakt, so, das setzt sich durch, ne? Das scheint da irgendwie drin zu stecken und da muss man auch, glaube ich, als Markus Weinzierl oder so natürlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich das richtige Umfeld ist, in dem er jetzt so den nächsten Schritt wirklich gehen kann, Weil das natürlich jemand ist, der totales Vertrauen braucht und der auch da die Ruhe braucht oder so. Und ich glaube, Ruhe ist was, was in Schalke passt.
Wobei man muss auch sagen, Markus Weinzierl, Hinrunden sind generell nie besonders gut.
Ja, sie hatten einen ganz schlechten Start, da waren sie aber zwischendurch, waren sie jetzt gerade ist wieder so ein bisschen...
Ja, also den Benefit of the Doubt gebe ich Ihnen noch, dass es in der Rückrunde besser wird. Und wenn alle anderen weiter so unkonstant spielen, dann kann man auch in der Europa League schaffen wir es dann noch.
Und dann kommen wir dann gleich schon zum BVB wahrscheinlich, ne?
Da schon apropos Europa League.
Geografisch passt es ja schon. Ne?
Ich finde ja, seit Klopp weg ist und Watzke sein Maul nicht mehr so aufreißt und Rummenigge übrigens auch nicht, habe ich viel weniger Probleme, beziehungsweise gar keine mehr mit dem BVB. Ich finde, dass der Tuchel dem Verein, seinen Spielern, teilweise auch den Fans, wirklich ein bisschen Morris gebracht hat und alles ist mir alles ganz, ganz sympathisch eigentlich. Und ich finde auch, dass der BVB ein bisschen Pech hat mit Verletzungen. Ich habe es gerade hier aufstehen. Guerreiro fehlt ja immer noch, den kriegen sie einfach nicht fit. Schürrle und Götze, muss man fast schon wieder sagen, keine Fehleinkäufe, aber halt mal wieder nicht das, was man erwartet. Da sind wir übrigens wieder darum, warum Bayern dann eben so jemand wie Schürrle nie kauft oder jemand wie Götze halt auch abgibt, weil vielleicht wissen sie dann doch mehr, was andere nicht wissen oder haben es gesehen, empirisch erprobt.
Genau das.
Und irgendwie ist es aber jetzt schon so, dass der BVB jetzt nicht nur, man kann jetzt nicht bei jedem Spiel nur sagen, ah, schon wieder knapp gescheitert hinter seinen Möglichkeiten oder so, sondern vielleicht muss man jetzt mal sagen, zumindest in der Hinrunde waren die Möglichkeiten gar nicht so groß, wie alle gedacht haben. Da andere Mannschaften haben einfach konstanter gespielt.
Ja, aber ich habe diese Form von Konstanz beim BVB in der Hinrunde auch gar nicht erwartet. Ich finde, ich gebe dir absolut recht. Sie haben also diesen Abgang von Klopp ja absolut perfekt kompensiert. Einen besseren Mann hätten sie nicht haben können. Und es gibt jetzt halt wirklich, was vorher immer nur so schrittchenweise war, einen richtigen Umbruch. Wen gibt es noch? Piszczek und jetzt dann eben Weidenfeller, weil er nun der andere verletzt ist. Aber aus dieser großen Klopp-Mannschaft. Ja, aber der spielt ja nie oder selten. Also wenn jetzt die erste Mannschaft auf dem Platz steht, dann ist das häufig immer noch Piszczek, glaube ich. Es gibt jedenfalls, es ist schon ein massiver Umbruch mit den ganzen Spielern. Und ich habe von Anfang an gedacht, die jetzt wirklich zu integrieren und da jetzt das eigene System, ne? Am Anfang hat er ja das weiterlaufen lassen, was er vorgefunden hat, musste er ja auch. Und jetzt kommt das eigene, dass das mindestens die Hinrunde lang dauert, überrascht mich nicht. Hätte es ein bisschen weiter oben erwartet, aber grundsätzlich habe ich vielleicht auch aus Erfahrung raus immer noch mehr, in Anführungszeichen, Angst oder sehe immer noch dann im BVB auf die lange Strecke auch durchaus noch in dieser Saison eher als Konkurrent als Leipzig. Ich glaube, das wird sich einfinden. Ich glaube, die machen sehr viel richtig und gut. Und was sie ja jetzt übrigens machen, die ersten Male, als sie wieder in der Champions League gespielt haben, vor 4-5 Jahren, haben sie ja diese Balance, was ja auch viel zu wenig vielleicht betrachtet wird, was das auch immer bedeutet, nämlich in all diesen Wettbewerben auf dem Niveau zu spielen, wie es im FC Bayern ja meistens gelingt, da sehen wir immer, dass das den anderen deutschen Mannschaften eigentlich nie gelingt. Und der BVB hat es auch lange Zeit nicht geschafft. Jetzt spielen sie eine gute Champions-League-Saison und kacken in der Liga zumindest nicht komplett ab. Mal gucken.
Nee, ich bin auch ehrlich gesagt so am Anfang der Saison ausgegangen, dass es nicht so einfach wird. Dann habe ich aber ein paar echt irrsinnig gute Spiele gesehen und war wirklich verdutzt, wie gut die neuen Spieler auch integriert waren. Sogar so Leute wie Guerreiro eben. Und auch wie Götze anfangs wirklich gut gespielt hat. Und jetzt war ich schon so ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich klar. So,
ja gut, deren ganze Rückholungs, das ist immer so ihre echte Liebe, so für die Seele, dann holen sie eigentlich Leute
so
zurück.
So richtig aufgegangen ist noch nie. Kagawa auch nicht, Sahin und so. Letztlich ist es natürlich schon so, dass ich der Mannschaft auch noch viel zutraue. Aber sie sind so ein bisschen, also ich finde, weshalb ich es erwähnenswert finde, ist, dass man halt immer so ausgeht. Ja gut, jetzt Dortmund unentschieden gespielt, aber im nächsten Moment sind sie gleich wieder oben dran. So wie du jetzt auch eben meintest. Und so. Und das weiß ich nicht, da müsste man mal im Auge behalten. Ich bin da nicht mehr ganz so optimistisch, wie es eben schon mal war. Dann Gladbach gegen Wolfsburgs Entlassico. Naja, also da hieß es ja, als ich das aufgeschrieben habe, war ja nur Wilmots zur Debatte. Hätte ich super gefunden.
Ja.
Passt wie die Faust aufs Auge zu Gladbach. Und dann ist es Hacking. Ich weiß nicht, ich habe kein großes Vertrauen zu Hacking bei Gladbach. Wie geht's euch da?
Ich komme aus Aachen und Dieter Hecking hat seine zu Beginn seiner Trainerkarriere unter anderem Alemannia Aachen trainiert. Damals sehr, sehr, sehr erfolgreich mit Schmadtke im Team noch. Was ich sowieso glaube, also das klassische Gespann sollte immer sein, Schmadtke und Hecking. So, nur da ist jetzt Köln noch mal ein paar Kilometer weiter.
Ja, Schmadtke und Stöger ist jetzt
der hat aber wirklich einen super Job. Das heißt, er kann Rheinland auf jeden Fall grundsätzlich. Auch wenn man ihm das vom Naturell, ich halte ihn schon eigentlich für einen guten Trainer. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt die, und er hat ja auch lange, lange Zeit da gute Arbeit geleistet, ne? Wolfsburg ist einfach schwieriges Terrain, da werden wir vielleicht nochmal gesondert gleich drüber sprechen, weil es eben, also du hast ja da oft das Gefühl, das ist eben die Durchgangsstation für viele Leute, ne? So, die wollen ja eigentlich dann doch am liebsten wieder, also sobald dir das nächste Angebot kommt, das ist immer so, ne? Gomez ist auch ein gutes Beispiel jetzt, oder all die Leute, dann können sie da nochmal irgendwie ein bisschen Geld verdienen und wenn dann der Nächste wieder winkt, dann sind sie auch gleich wieder weg. Du hast halt wenig Leute wirklich, die da richtig mit Herz bei der Sache sind. Ich würde das jetzt, insofern Hecking, ich kann es mir vorstellen. Sie hatten ja auch schon so nüchterne Technokraten in der Vergangenheit, ne?
Ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen und zwar aus dem folgenden Grund, weil ich denke, dass Gladbach jetzt einfach so ein System bräuchte, was die Defensive extrem stärkt und ja, so ein Favre-Typ. Bei Hecking ist es kein so ein Systemtrainer, aber ich meine, das ist eh ein viel bemühtes Wort. Es ist eher ein Gefühl, was ich sagen würde, dass es nicht so besonders dolle funktioniert.
Ja, mehr können wir ja gar nicht.
Und Hecking ist ja auch noch ein bisschen beschädigt, finde ich. Das ist ja, du darfst nie vergessen im Fußball, was Spieler einfach für fragile, mental fragile Persönlichkeiten sind. Wenn die an einen Trainer nicht glauben oder auch mit dem Gefühl, ein Trainer kommt, der hat jetzt nichts gerissen beim letzten Verein und so, das ist oft eine self-fulfilling prophecy, glaube ich. Also deshalb bin ich nicht, ich glaube, Hecking hätte eine längere Auszeit, hätte Hecking gut getan und wäre besser gewesen. Aber
das hat er auch in einem Interview sogar gesagt. Jetzt, also nee, ich habe, genau, er hat in der Süddeutschen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, so, er könnte Pause vertragen, aber er hat richtig, also was ihm extrem Spaß gemacht hat, war Champions League und da will er so schnell wie möglich wieder hin.
Das glaube ich gern und Gladbach ist auch ein Verein, den man nimmt, wenn er einen fragt und so viele Trainer gibt es in der Winterpause auch nicht, die
für das ist ja das Problem. Ich meine, es ist ja ein völlig absurdes Umfeld. Das muss man sich mal nochmal vor Augen führen, was wir, glaube ich, was keiner von uns aus seinem beruflichen Bereich kennt, dass du ja im Prinzip, ich meine, die Leute, die da überhaupt in Frage kommen, es sind ja immer die gleichen 10, 12, 15 Personen, die es überhaupt nur, die man, denen man das überhaupt noch zutraut.
Und ab und plus, zu kommt mal. Plus Friedem Funkel.
Ab und zu kommt aus der Verlegenheitslösung raus. Plötzlich jemand ins Rampenlicht, mit dem man vorher nicht gerechnet hat, aber du hast eigentlich, und gerade in der Winterpause hast du halt grundsätzlich 3-4 Leute und Lothar Matthäus, die dann überhaupt mal in der Zeitung gehandelt werden, so.
Und Friedem Funkel.
Und Friedem Funkel unbedingt auch, immer, ja. Insofern, also man merkt ja, und es ist natürlich aber ein Beruf, der extrem verbrennt, man merkt ja, dass so eine längere Pause vielen Leuten sehr, sehr gut getan hat und auch immer wieder gut tun würde. Aber das lässt es halt kaum zu. Also da brauchst du auch eine gewisse Stärke, dann eben dann das nächste Angebot nicht anzunehmen und zu sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Und dann steht, ist er jetzt depressiv? Ist das der Burnout? Ist das jetzt so? Ne? Das wird ja auch nicht so ganz akzeptiert.
Ja, vor allem kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass wenn du da zu Hause sitzt die ganze Zeit, dass deine Frau irgendwann mal sagt so, sorry, willst du nicht morgens irgendwo hingehen?
Ich glaube, viele von denen machen nämlich genau das. Es gibt zum Beispiel der Slomka, es gibt das Team Slomka. Ja, also der arbeitet mit mehreren Leuten zusammen und die halten sich up to date und arbeiten und gucken. Und ich glaube, dass, also...
Damit sie aus dem Haus sind.
Damit sie aus dem Haus sind und weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht nur Sabbatical, es ist auch, man hält sich auf Standby, ich weiß es auch nicht.
Da also geht jeder Thilo, unser Nachbar und Bremen-Kenner, hat immer so ganz abfällig gesagt so, naja, der Schaf sitzt jetzt zu Hause und guckt fern und fragt sich, warum keiner aus England ihm ein Angebot macht.
Aber der hat sich halt systematisch zum Beispiel verbrannt. Das ist das beste Beispiel eigentlich, Thomas Schaf.
Aber hat er ja gar nicht in Frankfurt, hat er eigentlich ganz gute Arbeit geleistet.
Das stimmt, das war ganz
gut. Ist trotzdem rausgeflogen.
Ja, es ist ein gnadenloses Geschäft.
Armin Fee gibt es übrigens auch noch. Aber Armin Fee...
Der wird aber auch nicht mehr angerufen, oder?
Nee, weil es weiß ja jeder. Du kennst ja Tim Jürgens von 11 Freunde und so, kennst du auch? Tim Jürgens hat mal zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, ich zitiere es auch ganz oft, der gesagt, Armin Fees hat so ein gemütlicher Typ, der will halt eigentlich keinen Stress haben.
Schwierig in der Branche, sagen wir mal, ne? Ja.
Okay, ja. Gut, dann Eberl hat relativ nüchtern über die Entlassung gesprochen und ich fand auch sehr offener, als man es sonst so hört. Also zumindest hat man ihm nicht die Nase wachsen lassen. Man sah ihm nicht an, wie ihm die Nase gewachsen ist, wie Stefan Reuter neulich bei der Schüsseentlassung. Was war da los? Was weißt du mehr? Warum? Woher kommt die Beule von...
Nein, das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur noch kurz sagen...
Wissen wir doch, er ist gestolpert.
Ach, okay.
So wie mein Sohn, der hat auch so ein Cut im Auge, wo ich ihn gestern die Treppe runter... Nein,
ich
meine...
Ich habe eine große Sympathie für Borussia Mönchengladbach, das vielleicht noch. Und ich finde es ein bisschen schade und würde mich jedenfalls freuen, das kann man ja auch mal sagen, wenn sie sich da wieder so ein bisschen mehr berappeln. Und ich mag, das ist eine, die Vereine, die sind mir egal. Es gibt welche, die ich, also Hass ist ein falsches Wort, aber die ich nicht mag. Und es gibt aber auch ein paar, die mir sympathisch sind. Und da gehört unter anderem Borussia Mönchengladbach dazu. Insofern würde es mich freuen, wenn das funktioniert jetzt mit.
Ich glaube einfach, das Hacking-Image von Wolfsburg ist auch zu sehr auf Hacking abgefärbt. Deshalb denkt man jetzt von ihm, glaube ich, als zu konservativ. Ich glaube, ich sehe Hacking ein bisschen. Ich denke an VW Passat. Das ist er vielleicht gar nicht. Vielleicht ist er doch ein bisschen mehr.
Mitten in der Abgaskrise, ne?
Ja, mitten, genau.
Das ist auf Hacking ab. Stimmt aber wirklich, das ist eigentlich ein ganz kluger Satz, wenn man überlegt, dass man oft natürlich auch denkt, so der Kopf von Wolfsburg.
Ja.
Man muss ihm eine Chance geben, ja, auf jeden Fall. Ich will ja auch nicht, dass Gladbach irgendwie so... Also mir gefiel es immer, dass die Champions League gespielt haben.
Ja,
fand das gut. Eberl hat gesagt, er ist kein Trainerkiller. Und ich finde auch, dass... ich fand, dass Schubert mit dazu... Also er hat gesagt, es liegt nicht nur einfach an den Ergebnissen, sondern da waren schon andere Spiele, hat er im Interview gesagt, andere Faktoren. Und ich finde, man hat gemerkt, dass Schubert mit den Spielern nicht so... die Spieler nicht erreicht hat oder die Spieler keinen Bock auf ihn hatten... Und die Spieler haben ihn schon auch im Stich gelassen. Die haben ihn echt so ein bisschen im Regen stehen lassen. Auch man hat ja auch, finde ich auch gerade an der Auswechslung von Raphael, hat man neulich gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen Beef drin ist. Mhm. Also das war schon, und der Mann, der ging ja davon aus, dass er in der Winterpause geht. Bei dem Augsburg-Spiel wurde ihm das schon gesagt. Das war eigentlich fast egal, wie das jetzt ausgeht gegen Wolfsburg. Und ich glaube einfach, da war es zwingend notwendig, dass der Schubert geht. Das hat nicht mehr gestimmt.
Das hat man gemerkt.
Ich finde, er war dann auch sehr devot jetzt in seiner...
Ja, aber sympathisch. Ich fand, wie Eberl und er das gehandhabt haben, in den Interviews war sympathisch. Ja.
Na gut.
Dann ist mir noch, dazu ist mir eingefallen, dass eigentlich clever von Pep ist, also ein Trainer von einem anderen Format, zu sagen, ich bleibe 3 Jahre und dann auf Wiedersehen, weil du letztlich damit eine Erwartungshaltung auch schon ein bisschen mitmoderierst. Ja. Und dann, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, kannst du sagen, der geht ja eh nächstes Jahr. Ja, gut. Und du musst auch diesen... Die Medien haben es ja trotzdem versucht bei Pep, aber eigentlich können die sich den Terz natürlich auch sparen mit Vertragsverlängerung, wenn der sagt, okay.
Vollkommen egal, ne, ich meine, es ist aber nun wirklich eine ganz besondere Ausnahme. Also von diesem, sagen wir mal, Superstar-Trainer-Typus gibt es ja vielleicht insgesamt 4 oder 5, wo man sich dann, das kennt man ja sonst nur bei Spielern, wo man sozusagen immer Angst hat, dass der Trainer gehen soll. Mhm. Das gibt es ja sonst wirklich nur bei 3 oder 4 anderen Leuten. Und so war es ja. Also man konnte ja also auch, wenn er sagt 3 Jahre, also eigentlich musste man ja immer damit rechnen. Und das hat auch eine gewisse Grundspannung drin gehalten oder so.
Schubert ist übrigens noch verlängert worden, jetzt im Herbst bis 2019. Hm. Aber das sind ja auch nur noch, das sind ja auch
Dividenden. Das ist alles so später.
Dividenden, die
man... Das heißt alles gar nichts.
Gut, ich habe mich jetzt immer gefragt, es gab ja so ein paar Mannschaften da oben, Köln, Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt, die alle wirklich super waren, also relativ gleich, auf gleicher Höhe. Mhm. Da haben ein paar so stagniert, Köln spielt ja noch unentschieden. Irgendwie.
Na, Köln hat Verletzungsprobleme, ne?
Ja, massiv. Die spielen ja irgendwie so mit 5 Spielern aus der Jugend oder so. Mhm. Und Frankfurt hat sich jetzt aber wieder schön gerappelt. Jetzt auch, das hat man jetzt gestern auch wieder gesehen. Hertha auch, jetzt erholen die sich wieder. Die haben mal so kurze unentschiedene Ergebniskrisen gehabt, aber jetzt erholen die sich langsam wieder. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie das so zwischen Hoffenheim, Köln, Frankfurt da ausgeht. Also Köln, wobei Köln ist ja schon ein bisschen, glaube ich, die haben über ihre Verhältnisse gespielt, aber Hoffenheim, Frankfurt und
Hertha,
genau, die meinte ich eigentlich. Was die noch so rausholen.
Ja, bin ich auch gespannt, wer da wirklich die Luft hat für die Saison. Hoffenheim finde ich fast am überraschendsten, dass dann quasi ja auch schon letztes oder vorletztes Jahr fast abgestiegen oder jedenfalls in letzter Zeit häufiger unten gewesen als oben. Und das habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die sich zumindest, sagen wir mal, so im einstelligen Bereich halten könnten.
Unbedingt.
Viel mehr erwarte ich aber ehrlich gesagt von diesen 3 Mannschaften nicht. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir da, also ich weiß nicht, ob eine von diesen 3 Mannschaften wirklich dann unter den ersten 4 am Ende ist. Ich kann es mir bei Hertha, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Gewohnheit.
Aber wer denn dann?
Wenn denn dann, ja, wie gesagt, also für mich nach wie vor der BVB, ich glaube, mit denen müssen wir oben wieder rechnen, wird passieren. Leipzig hat den Atem, so, dann hast du schon 3 Plätze vergeben. Leverkusen, Leverkusen
Schalke,
na, wohl, auch nicht. Nee, Schalke auch nicht.
Schalke zu wenig nicht. Punkte.
Unbedingt zu wenig.
Und Leverkusen auch vielleicht auch ein zu.
Ich glaube dann am ehesten vielleicht, doch, wenn es eine von den dreien ist, tatsächlich vielleicht Hoffenheim als Vierter dann sowas.
Ja, das denke ich auch. Ich denke, Leverkusen hat sich ein bisschen zu lange drüber, auch zu lange drüber geärgert. Oder ich
notiere
zu,
das mal.
Zu spät erkannt, dass eigentlich doch, dass es doch nicht so gut sind.
Ja. Ja. Das haben einige jetzt feststellen müssen, wie auch der VfL Wolfsburg. Ne? Also einige mussten merken, ach, so gut sind wir ja dann doch nicht.
Also mit meiner Schubert fliegt raus Prognose hatte ich ja damit recht, Rüdiger.
Ja, ne? Stimmt.
Nächster Trainer, der fliegt, ist Roger Schmidt.
Glaubst du?
Ja.
Das ist irgendwie so ein so, man hat das Gefühl.
Ja, so ein bisschen so ein Hot-Take muss es sein, sonst ist langweilig.
Irgendwas müssen sie machen, ja. Gut.
Also ich muss mir ein bisschen an ein Fenster legen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich an ihn gedacht habe, als ich das mit dem Sauerbraten geschrieben habe.
Ja, weil er sauer, weil er sauer
guckt,
ist.
Er guckt so ein bisschen.
Er ist ja ständig sauer.
Ist sauer.
Ja, aber ich finde, ist ja Choleriker, der Mann, der hat sich dann nicht begriffen, was man so gar nicht denkt. Das finde ich immer so erstaunlich, ja, weil er so ruhig und ausgeglichen eigentlich wirkt, wenn er so im Normalen. Und dann ständig dreht er ja völlig durch.
Es manifestiert sich auch mittlerweile hier so seiner Stirn. Ich finde die, ja.
Ja.
Aber deshalb glaube ich, auch, dass er nicht rausgeschmissen wird, weil in ihm hat nämlich Völler, der ja auch Choleriker ist und von dem es auch keiner glaubt, so den cholerischen Bruder im Geiste gefunden.
Das habe ich letztes Mal gesagt.
Und da ist ja so ein Vasallenbund doch entstanden, offenbar bei diesen beiden Männern, dass ich nicht glaube, dass es so schnell da...
Sie beide gegen die Welt irgendwie Schritt, so, ne? Ja, das kann sein.
Ich glaube, sie werden ihn... Andererseits, wer wird sonst, muss man mal überlegen. Die üblichen Verdächtigen haben jetzt alle die Trainer schon entlassen. Na, wir warten es ab.
So, Thorsten, wir sind relativ am Ende angelangt. Eine Stunde, gute Zeit. Spricht für ein flüssiges Gespräch. Jetzt hast du noch Zeit zu pluggen, was du gerade so machst oder was die Leute so, sich bei dir so anhören sollen. Also du bist bei Radio 1, du hast jetzt mal, also bist der bisschen so der Pop- und Rock-Reporter, aber du hast auch eine eigene Sendung, oder?
Nein, nicht ganz. Ich vertrete, es gibt eine Sendung Soundcheck, das ist sozusagen das musikalische Quartett. Jeden Freitag wird gesprochen über vier am jeweiligen Freitag neu erscheinende Alben. Und noch ein paar andere Songs werden auch gespielt und da wird drüber gesprochen. Vier Leute, vier KritikerInnen sind im Studio, sprechen über diese Alben und das macht Andreas Müller eigentlich seit, glaube ich, 7 oder 8 Jahren. Und ich habe dieses Jahr, war ich sozusagen die erste Vertretung von Andreas Müller und habe das insgesamt, glaube ich, ungefähr 15 Mal moderieren dürfen. Das wird auch dabei bleiben, aber es gibt dadurch keine festen Termine. Ich habe jetzt zum Beispiel noch keinen fürs nächste Jahr. Aber wenn der dann mal wieder im Urlaub ist oder krank oder sonst was, dann bin ich da zu hören auf dem Sendeplatz freitags von 21 bis 23 Uhr bei Radio 1 und immer noch 7 Tage danach in der Mediathek.
Und Thorsten cool. Ist natürlich nach wie vor freier Journalist und schreibt immer wieder tauchen wunderbare Artikel von ihm irgendwo auf.
Genau, und, Süddeutsche, am zuverlässigsten im Moment wahrscheinlich in der Süddeutschen Zeitung und aber auch sonst an anderer Stelle zu finden, ganz genau.
Genau. Augen auf für Thorsten. Übrigens, was ich noch sagen musste, für einen Spex-Chefredakteur, wie ich die Spex in meiner Jugend kennengelernt habe, immer noch ein sehr, für mich damals immer ein erstaunlich nüchterner und für Spex-Verhältnisse fast merkwürdig bodenständige Art von Journalist irgendwie. Ja. So Bayern-Fan, Oasis-Fan irgendwie. Ja. Und immer so auch mal so auf mäßigend auf Hypes einwirkend irgendwie. Das fand ich immer eine interessante Kombination eigentlich.
Ja, das fanden viele.
Ja. Aber gut. Und da möchte ich jetzt schließen mit, dass wir uns vielleicht auf jeden Fall gegen Ende dieser Dings nochmal treffen, gegen Ende dieser Saison.
Müssen wir, weil wir müssen ja checken, ob die ganzen Prognosen eingetroffen sind. Ja.
Genau, und dann würde ich dir alles Gute wünschen zu Weihnachten.
Euch auch.
Und Rüdiger, dir auch, aber wir bist du nächsten Montag da?
Ich bin hier. Ich kann ja nicht weg.
Wir machen einen Jahresend-Podcast.
Wir machen okay.
Genau. Thorsten, du als Musikjournalist vielleicht noch deine persönliche, und zwar nicht aus Bildungssicht, welche man unbedingt gehört haben sollte, sondern welche Platte dir am besten gefallen hat dieses Jahr.
Das war also auf jeden Fall, das stand auch am Anfang schon fest, Black Star von David Bowie, was aber auch daran liegt, dass Bowie...
Gut, du spielst aber auch in der David Bowie Coverband, das ist fast schon
also,
nicht, das hätte ich fast schon nicht fragen müssen. Ne?
Ja,
dann nimm die zweite.
Aber ich liebe dieses Album, ich liebe es über alles. Es ist sehr, sehr vorhersehbar, es hat viel damit zu tun, als David Bowie starb, was mich erschüttert hat, nahezu, möchte ich sagen, Anfang des Jahres, habe ich so ein bisschen den Kurs gesetzt dafür, dass es ein Jahr der Alten wird, so, weil ich mir ein bisschen vorgenommen habe, in diesem Jahr jetzt, dann starb ja auch noch Prinz. alles, was ich aus der Generation mir anschauen kann, auch anzuschauen. Und dann war es aber auch ein Jahr, wie ich finde, wo jetzt extrem viel, sehr, sehr gute Platten auch nochmal aus dieser Generation gekommen sind. Und deshalb ist es tatsächlich, ich finde das E-Pop-Album toll. Ich finde das Leonard Cohen-Album, was ja unter ganz ähnlichen jetzt Vorzeichen, ähnlich dramatisch, fast wie bei Bowie entstanden ist, fantastisch. Deshalb ist es doch eher auf den ersten Blick vielleicht langweilig, aber es sind wirklich gute Platten,
die von den Leuten gekommen sind. Wie findest du das Stones-Album?
Ich finde es auch das grandios. Ja. Ne?
Ja. Ja, man muss ja wirklich hoffen, dass jetzt mit zunehmender Albumqualität nicht irgendwie die Gesundheit abnimmt.
Das, ja, man, das ist
fast, ja auch eine Korrelation in letzter Zeit.
Man hat
Zeit,
so ein bisschen, ne? Das Gefühl, ja.
Okay. Ich habe jetzt mal ein Kate Bush-Video gesehen, also ein neues Video zu Dream of Sheep und war völlig berührt. Ja.
Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Aber das, auch darüber wird zu reden sein, wenn wir das nächste Mal in der Runde zusammenkommen.
Ja, weißt du, bis der Maler den Löffel abgegeben hat. Hey, warum nicht mal auf einer negativen Note enden? Ich wünsche euch was.
Genau. Ja,
für Weihnachten sind wir am Montag. Und ciao.
Guten Rutsch.
Danke fürs Kommen, Thorsten.
Gerne.
Bye, bye.
Das war
Tschüss.
Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.